für Menschen, die die Bibel vielleicht nicht kennen, aber Jonah und der Wal kennt jeder irgendwie, oder? Sogar der Hans und der Peter kennt diese Story. Obwohl, ich muss ja sagen, dass das Wort Wal nirgends in der Bibel zu finden ist. Denn dort steht nicht Wal, sondern großer Fisch. Ja? Das hebräische Wort heißt ja Dag, deswegen der Herr, also der Gott Dagon. Dag ist ja Fisch. So, das Buch Jona gehört zu den prophetischen Büchern, unterscheidet sich jedoch stark von allen anderen prophetischen Büchern. Denn es handelt sich um eine Erzählung, eine Geschichte, aber es geht weniger darum, was Jona sagt, die Botschaft, sondern es geht um vielmehr, was er getan bzw. nicht getan hat. Das ist die Geschichte von Jona. Ist eigentlich eine peinliche Erzählung, so ist peinlich. Ja? Weil ein Prophet Gottes über seinen Ungehorsam erzählt. Machst du so ein Buch schreiben über deinen Ungehorsam Gott gegenüber? Ist peinlich, ne? Ich war Gott ungehorsam an dem Punkt. Gott hat mir gesagt, ich sollte eigentlich meinen Zehnten geben, aber ich habe nicht meinen Zehnten abgegeben. Peinlich, ne? So, darum geht es wirklich in diesem Buch. Keiner der Propheten Gottes, keiner, rebelliert gegen Gott, keiner. Unternehmen sogar einen Versuch, seinen Willen umzugehen, einen Detour zu machen, einen Umweg, ja? Wie es Jona das tat. Keiner. So, das ist wirklich eine Geschichte, die Gott für uns bewahrt, weil es gibt viele Gründe, warum wir das unbedingt lernen und mit bestimmten Themen befassen müssen. Jona, sein Name bedeutet Taube. Ist eigentlich ein schönes Bild. So, Taube ist ja sehr sanft und scheu und eigentlich toller Name. Und der Name Jona lesen wir zum ersten Mal in 2. Könige, Kapitel 14, Vers 25. Ja, während der Herrschaft von König Jerobeam II., also ca. 780 vor Christus. Und sein Zeitgenosse ist dann der Prophet Amos und Hosea. Wir lesen die ersten Kapitel durch und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Zweites Mal das. Er will aber abhauen. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Wie kann man das machen? Also wenn du richtig am Schaukeln bist und dann schläfst du. Für mich ist es unerklärlich, wie man das macht. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, komm, lass uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels und das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagte zu ihm, wie sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehm mich und werf mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und jetzt kommt Vers 13, das muss man später dann auch erkennen. Das ist interessant hier. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Und warum? Er hat doch gesagt, wirf mich ins Meer. Aber die Männer wollten einfach lieber rudern, anstatt Jona ins Meer zu werfen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringen nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Und dann Kapitel 2, Vers 1, und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Soweit Gottes Wort. So, für manche Menschen, die diese Geschichte lesen, ist eine Fabel, so eine Fiktion, ja. Oder vielleicht allegorisch so eingestuft. Ja, ein Bild über Gottes Gnade für Menschen. Aber es ist eine echte Geschichte. Es ist nicht Fiktion, es ist nicht Fabel. Warum? Weil der Beweis dafür, dass das tatsächlich eine echte Geschichte war, weil unser Herr Jesus 2-mal sagte, über Jona in Verbindung mit seinem Leben, mit seinem Tod und Auferstehung. Einmal in Matthäus 12 und einmal in Matthäus 16. 2-mal unser Herr Jesus erzählt über Jona. Lass uns mal kurz eine lesen. Kapitel 12, Vers 40. Matthäus. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Stark, oder? Wenn unser Herr Jesus auf diese Geschichte Bezug genommen hat, dann muss es wirklich passierte. Ja? So, deswegen wollen wir auf ein Thema oder Hauptthema von Buch Jona konzentrieren. Es sind ja 4 Kapitel, keine lange Geschichte. Das Buch Jona handelt von der Gnade Gottes. Ja? Seine Liebe, Güte, Mitgefühl für Menschen. Darum geht es in dieser Geschichte. Psalm 145, Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Dieser Satz liest du immer wieder in der Bibel. Die Wahrheit über deinen und meinen Gott. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Ja? Das ist die Eigenschaft Gottes, das ist sein Wesen. Und Gott sagt, ich verändere mich nicht. Er ist durch und durch gut. Amen? Ja? Langsam zum Zorn, also du kannst Gott nicht schnell reizen. Lesen wir nachher in der Geschichte. Langsam zum Zorn, reich an Gnade. Ja. In Kapitel 1 lesen wir vorhin, ja, obwohl Jona zunächst ungehorsam war, ja, er will diese Nineviter auf keinen Fall die Botschaft von Gott entgegenbringen. Ich sage, ich habe keine Lust dahin zu predigen, was soll ich denn machen? Ja. Weil Gott gesagt, ich möchte, dass du hingehst in der Hoffnung, dass sie gerettet werden. Gottes Herz für die Menschen. So, jetzt erstmal fragen, wer ist denn diese Niniviter, die Leute von Ninive? Sind ja Assyrer und sie wurden so genannt, weil die Stadt Ninive, der Hauptstadt, der große Stadt dort, lag am östlichen Ufer des Tigris. Ja? Die Ruinen von Ninive sind heute zu sehen außerhalb von Mosul in Irak. Wirst du eine ganze Menge dort finden. Dort spielt diese Geschichte. Die Assyrer waren wirklich skrupelloses, gottloses Volk. Ja? Ich habe nochmal recherchiert. Sie waren berüchtigt für ihre Grausamkeit und Brutalität in dem Krieg. Wenn sie eine Stadt eroberten, jetzt kommt ein bisschen Horror, spießen sie Menschen auf Felle auf, vergewaltigten die Frauen, verbrannten die Kinder, hackten Hände ab, schnitten Köpfe ab, rissen Zunge heraus, häuteten Menschen beim lebendigen Leib, verstümmelten die Toten, plünderten, brannten die Stadt nieder. Die Kriegsgefangene, die sie nahmen, hängten sie wie Fische am Haken an ihre Nase, an ihre Kiefer und zogen sie hinterher nach Assyrien. Das sind die Assyrer, das sind die Niniviter. Barbarisches Volk. Und Gott sagte jedoch zu Jona, ich möchte, dass du dorthin gehst. Diese Menschen von meiner Liebe erzählen. Und auch Gericht. Siehst du Gottes Herz für Menschen? Gott sagte, sie sind es wert, gerettet zu werden. Siehst du Gottes Herz hoffentlich durch diese? Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Deswegen ist es ja unsere Vision. Weil es Gottes Herz ist. Und wenn wir uns eins machen mit seinem Anliegen, dann sind wir auf guter Seite. Und das ist wirklich eine sehr große Herausforderung für Jona. Ja? Weil, boah, dieses Volk, die sollen Gottes Gnade erfahren. Wie soll ich das machen? Jetzt wollen wir nochmal ein anderes Gottes Herz. Hesekiel 33, 11. Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe keinen Bock, sagt Gott. Gott hat auch keinen Bock. Ne? Kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre und von seinem Weg und lebe. Das ist das Herz unseres Gottes. Ja? Gott sehnt sich danach, dass jeder Mensch auf diesem Planeten seine Barmherzigkeit erfahren. So, deswegen Punkt Nummer 1. Gottes Gnade ist unverdient. Wer denkt, dass die Niniviter Gottes Gnade verdient hat? Hände hoch. Haben sie verdient, Gottes Gnade? Nee, oder? Durch das, alles, was sie getan haben, das, was ich vorhin vorgelesen habe, hätten sie sicherlich Gottes Gnade nicht verdient, oder? Hast du Gottes Gnade auch verdient? Du bist zwar nicht schlimm wie die Assyrer und Niniviter, all das hast du nicht gemacht. Du bist ja viel besser als die Niniviter, oder? Und deswegen hast du sicherlich Gottes Gnade mehr verdient als sie. Oder? Die Wahrheit ist, kein Mensch auf dieser Erde hat Gottes Gnade verdient. Egal wie gut, egal wie schlimm. Keiner von uns hat seine Gnade verdient. Deswegen sagt Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 15, eine der stärksten Aussagen überhaupt, Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmsten von allen. Hä? Wie jetzt? Paulus, du hast doch hier keine Köpfe abgehakt und Hände abgehakt und Menschen beim lebendigen Leib abgehäutet und so weiter und so fort. Wie kannst du denn sagen, dass du hier der Schlimmste von allen? Andere Übersetzung sagt, ich bin der Erste, ich bin der größte Sünder. Wisst ihr, warum er das so sagen kann? Er sagt das so nicht, weil er mit dir und mit mir oder mit Assyrer verglichen hat. Hat er nicht. Er hat nicht rumgeguckt und verglichen. Ja, ich bin besser, ich bin schlechter. Weil so ist ja, was Menschen machen. Ah, ich bin ja besser als mein Nachbar. Oh, ich bin schlechter als die. Nein, der hat nur auf Gott geschaut und dann mit Gott verglichen. Wenn ich Gott gegenüberstehe, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Gerechtigkeit, dann bin ich der Schlimmste. So kannst du auch sagen. Wenn wir vor Gottes Herrlichkeit stehen, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, bin klein so, ja, so klein mit Hut. Dann werden wir auch genau wie Jesaja sagen, wehe mir, denn ich bin verloren. Keine Chance. Ich bin der Schlimmste von allen. Im Licht dessen, wer Gott ist, sind wir alle der schlimmste Sünder. Kann ich einen Amen hören? Ja? Hören wir doch auf, mit anderen zu vergleichen und beurteilen. Du bist gut drauf, ich bin nicht gut drauf. Weil das ist, was Paulus getan hat. Und dann weiter sagt er in Vers 16, doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. Wow. Danke Gott. Ja? Er hat das erkannt. Ja? Ich bin der größte Sünder, wenn ich das vor Gott schaue, und deswegen sage ich, ich bin so dankbar für seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Gott schenkt allen Menschen seine Gnade, seine Barmherzigkeit, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist unverdient. Kein einziger gute Taten, irgendwas, Mitglied einer Kirche, null. Ist alles unverdient. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Jona. Leider hielt Jona die Einwohner von Ninive nicht für rettenswert. Wahnsinn, oder? Weil dann hat er sich selber erhöht als höhere Autorität als Gott. Gott sagte, er ist, ja, das ganze Volk ist würdig, gerettet zu werden. Und Jona sagt, ich bin ganz anderer Meinung. Ja? Er glaubte, er könnte besser das beurteilen als Gott. Stell dir mal vor. Ja? Und er widersetzte sich Gottes Ruf. Ich möchte, dass du da hingehst und predigst über, ja, meine Barmherzigkeit. Ich sage, nö. Ja. Geht nach Joppe, so Jaffa, am Strand und dann am Hafen. Dann gesagt, okay, kauf ein Ticket. Wohin? Nach Tarsis. Tarsis ist jetzt Spanien. Stell dir mal vor, er sollte nach Osten gehen und er geht nach Westen. Abhauen. Vielleicht Urlaub machen, nach Mallorca vielleicht, ne? Das ist, juhu. Mit Sangria in der Hand. Bye, bye. Das war die westlichste Region, den man damals hinreisen konnte. Er versuchte also von Gott zu fliehen. Und eigentlich jetzt könnte Gott sein Leben beenden. Oder? Eigentlich. Also Gott kann ja alles. Ja? Gott, ich gehe weg. Ja? Okay, Jona, wenn du so ungehorsam bist und so arrogant, ja? Unverschämt eigentlich, oder? Unverschämt ist das. Also, ja? Gott hätte entschieden können, okay, bye, bye, bye. Das war's. Nein, Gott entschied sich, Gnade walten zu lassen. Er hat sein Leben nicht beendet. Gott gibt eine zweite Chance. Und nachher in der Geschichte der dritte und vierte, fünfte. Bist du auch nicht dankbar, dass Gott, ein Gott der zweite Chance, dritte Chance, tausende Chance für dich und für mich, dort, wo du immer wieder rebellierst. Wenn du mal versagt hast, ist kein Problem, weil manchmal in unserer Gehversuche, ja, stolpern wir nach vorne, alles gut. Aber manchmal sind wir ja auch bewusst rebelliert gegen Gott. Und Gott hat trotzdem uns begnadigt, immer wieder vergeben und sagt, ich gebe dir noch eine zweite Chance. Okay, du drehst zwar hier eine Ehrenrunde, dritte Chance, vierte Chance. Bist du nicht dankbar Gott gegenüber, dass er das getan hat? Also, dann schickt Gott einen Sturm. Diese heidnische Seeleute fingen an, an ihren Göttern zu beten, nutzt nichts. Jona schläft, wie gesagt, wie kann man so in diesem Sturm schlafen? Ich werde schon kotzübel, wenn du hin und her schaukelst, aber der kann schlafen. Dann hat er geschlafen. Und dann der Kapitän sagt, wie kann man so schlafen? Ich sage, jetzt musst du beten zu Gott. Ja? Und dann sagte er, ja, genau dieser Satz, was ich vorhin gesagt habe, wirf mich ins Meer. Und dann lesen wir, dass diese Seeleute möchten nicht Jona ins Meer werfen. Warum? Hey, das können wir doch nicht tun. Das ist doch unmenschlich. Das geht doch gar nicht, oder? Also, sie wollten Jona lieber ans Land liefern. Als Akt der Menschlichkeit. Und je mehr sie das tun, umso heftiger wurde der Sturm. Wisst ihr warum? Weil diese Menschen sich in Gottes Plan eingemischt haben. Und ich möchte, dass ihr mir zuhört. Diese kleine Anmerkung hier. Manchmal versuchen wir mit guten Absichten Menschen zu retten. Wir bringen sie ans Land. Anstatt die Person, wie in dieser Geschichte hier, ins Meer zu werfen, weil du ja gut gemeint hast, du willst ja die Person helfen. Ne? Aber indem du das tust, vielleicht manche muss das hören hier, weil indem du das tust, mischst du dich in Gottes Plan ein. Aua. Stimmt? Und das lesen wir und erleben wir immer wieder, wir als Christen, wir sind nur gute Leute. Wir haben so ja eine Liebe für Menschen, dass du die Person so bewahrst. Besonders wenn du tätig bist als Seelsorger. Ja, du immer wieder dann gibst du Seelsorge, ja. Und mit aller Macht versuchst du, die Karre des Lebens dieser Menschen so zu halten, dass sie nicht gegen die Wand fährt. Weil du ja gut meinst. Aber du mischst dich ein. Aber manchmal musst du wirklich so zulassen, dass tatsächlich diese Karre gegen die Wand fährt. Weil dann ist Gottes Plan. Endlich kommt er an den Punkt, wo Gott ihn genau dort haben will, wo er vielleicht zerbrochen ist und endlich zu Gott schreit. Also bitte, misch dich nicht in Gottes Angelegenheiten ein. Okay? Bitte, bitte. Herr, darf ich hier eingreifen? Wenn Gott sagt nein, dann lässt du die Finger davon. Können wir uns eins machen hier? Ja? Ich weiß, gesagt, wir lieben unsere Geschwister, aber manchmal gesagt, hey, Gott hat vielleicht einen anderen Plan, bitte, deswegen, du musst unbedingt hören, was der Heilige Geist dir sagt. Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber vielleicht müssen wir hier als Gemeinde neu lernen. Gottes Plan ist das Beste, auch wenn das vielleicht anders aussieht, als du es gewollt hast. So, der Sturm ist heftiger. Jona ist dann hier endlich ins Meer geworfen. Und dann lesen wir, wie gesagt, Kapitel 2, Vers 1. Und Jona, ja, und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte in diesem Bau des Fisches. So, bitte beachtet, Gottes Gnade kommt manchmal anders, als du dir vorgestellt hast. Ja? In anderen Formen. Und so elend und unangenehm es zu dieser Zeit auch gewesen sein mag, 3 Tage und 3 Nächte im Bau eines Fisches, puff, ja, ganze, ja, die Haut und Gestank und so weiter und so, ja. Aber dieser Fisch war Gottes Gnade für Jona, stimmt's? So muss man jetzt lernen. Hey, Punkt Nummer 2, Gottes Gnade ist unerwartet. Und das ist genau das Schwierige für uns, weil wir können das nicht erkennen, wenn wir in bestimmten Situationen, dass das manchmal auch Gottes Gnade ist für uns. Ja? Weil die Form unangenehm ist, enttäuschend ist, was weiß ich. Und das ist genau auch unser Fehler. Wir lehnen das auch sehr oft ab. Nee, das akzeptiere ich nicht. Und dann betest du, was das Zeug hält. Und merkst dabei, dein Gebet funktioniert überhaupt nicht. Habe ich auch erlebt. Ich war an der Uni, endlich mein Medizinstudium, habe gesagt, juhu, das ist, wofür ich nach Deutschland gekommen bin. Und dann plötzlich diese Unruhe in mir. Oh, ich konnte nur meinen Namen draufschreiben, der Rest kann ich überhaupt nicht ausfüllen. Ich musste heim in meine Studentenbude. Und dann ging ich auf und ab. Oh, Rabashanara. Und gebetet, was das Zeug hält. So wurde ich gelehrt. Ne? Binden und lösen und alles. Alles, was du als gute Charismatiker gelernt hast. Ja. Tag 1 funktioniert nicht, Tag 2 funktioniert nicht, 7 Tage lang durchgebetet. Nichts passiert, nichts. Da habe ich Gott gefragt, was ist denn los hier? Früher, wenn du gebetet hast, funktioniert und jetzt nach 7 Tagen funktioniert überhaupt nicht. Bis Gott gesagt hat, das ist von mir. Dann habe ich gesagt, gut, dass du sagst. Dann kann ich auch lange beten und lösen, passiert nichts. Bis ich dann kapierte, ich sage, das ist von Gott. Also dann, ich war wieder klein mit Hut. Herr, was möchtest du? Und dann gesagt, geh zur Bibelschule. Und dann habe ich gesagt, was? Bibelschule? Und das ist gesagt, hey, wir erkennen das nie als Gottes Gnade. Gott hat anderen Plan. Manchmal, wie gesagt, unangenehm, manchmal, wie gesagt, nicht so, wie du dir vorgestellt hast, aber das ist genau Gottes Plan. Und wir müssen nochmal keineswegs herunterspielen, die kleinen Dinge in unserem Leben. Aber manchmal glaube ich wirklich, dass wir diese Dinge, diese kleinen Dinge, die wir als sehr oft Unannehmlichkeiten abtun, könnte sein, dass manchmal wirklich Gottes Art und seine Gnade zu zeigen. Ja? Weil immer wieder denken wir dann gesagt, ah, du bist zu spät aufgestanden, du hast keine stille Zeit gemacht und dann fährst du hin und dein Kaffee ist dann verschüttet, dann musst du wieder rein und deine Klamotten abwechseln und dann hast du wieder einen Platten in deinem Auto und dann denkst du ja immer, jetzt ist die Strafe Gottes, weil ich keine stille Zeit gemacht habe. Oder? Aber Gott in seiner Weisheit hat alles zugelassen. Warum? Vielleicht wusste er gesagt, wenn du jetzt rechtzeitig fährst, ist dort ein Autounfall und kostet dir etwas, dass Gott dich bewahren möchte, dass das nicht passierte. Oder? Gott lässt solche Dinge passieren, nicht um uns zu ärgern, sondern seine Gnade und Barmherzigkeit. So, lass uns lernen, Herr, bist du drin in dieser Sache oder ist das wirklich Angriff des Feindes? Weil ich glaube, manchmal müssen wir unterscheiden und so müssen wir mit der Zeit unseren Gott besser kennenlernen, wie er ist. Und ich hoffe, dass wir dieses von Jonah lernen, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Auch wenn manche Dinge blöd passieren, wissen wir, Gott ist gut in meinem Leben. Ja? So deswegen, ich weiß nicht, inwiefern Jonah bewusst war, dass dieser große Fisch tatsächlich Gottes Gnade war für sein Leben. Aber irgendwann merkte er, er hat angefangen, Gott zu loben, zu preisen. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Welcher Tempel? Dort, wo du bist, ist der Tempel, sobald du ihn loben und preisen. Das ist es. Das ist den großen Fisch, ist der Tempel. Mitten in Schwierigkeit baust du einen Tempel. Im Lobpreis baust du deinen Thron, singen wir wieder. Fang an, Gott zu loben, zu preisen. Heb die Hände hoch. Die, die nicht den Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Und dann Vers 11, Vers 10 und 11. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Opfer, das steht nicht nur loben. Opfer, das kostet was. Mitten in so einer Situation, Gott zu loben, ist nicht happy-clappy, alles super. Es kostet was, loben. Manche hier, du gehst durch Schwierigkeiten. Aber ich möchte dich ermutigen, auch in dieser schwierigen Situation, Gott Lobopfer zu bringen. Auch wenn es schwer ist. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung, wenn du das tust. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. So, was lernen wir daraus? Lobpreis bringt dem großen Fisch zum Kotzen. Sage ich jetzt salopp. Schön, ne? Fang an, loben, preisen Gott. Und das ist wirklich mein Herz, weil das ist, was ich gelernt habe in meinem Leben, was ich erkannt habe. Deswegen möchte ich, dass wir wirklich ein lobpreisende und anbetende Gemeinde, weil er würdig ist, weil er gut ist. Mach das, tu das und du wirst das erleben. Und jetzt Kapitel 3. Es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive. Gemäß dem Wort des Herrn, Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit, und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive zerstört. Die Botschaft ganz einfach, 7 Sätze, nur 7 Wörter. Noch 40 Tage und Ninive zerstört. Da glauben die Leute von Ninive an Gott, und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sie in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seine Großen ausrufen und sagen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nicht zu sich nehmen, sie sollen nicht weinen und keine Wasser trinken, fasten. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, dass er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Wow. Eine große Stadt, haben wir gelesen. 3 Tage durchwandern. Er predigte diese 7 Wörter noch 40 Tage und in Ninive ist zerstört. Und das hat gelangt. Reicht komplett aus. Die Menschen begannen, an Gott wieder zuzuwenden, tat Buße und wurde gerettet. Das ist doch eigentlich eine Erfolgsquote, oder? Also wenn du die Botschaft und endlich alle bekehren, wow. Und Gott ließ sie gereuen. So deswegen sage ich, Gottes Gnade ist unvoreingenommen. Ja? Nochmal, das ist rücksichtsloses, barbarisches Volk, denen Gott Mitgefühl entgegenbringt, trotz allem, was er getan hat, was sie getan hat. Gott diskriminiert Menschen nicht mit seiner Gnade. Ja, okay, du kriegst, du nicht. Allen bekommen. Ja? Unvoreingenommen. Gott ist kein Ansehen der Person. Er liebt sie alle, er starb für alle und möchte wirklich seine Gnade allen geben. Sogar das assyrische Volk. So, man könnte eigentlich meinen, die Geschichte ist ein Happy End, so jetzt kann man abschließen, oder? Ja? Der Prophet, endlich gehorsam, hat die Botschaft verkündigt, die Menschen bekehren sich, juhu, Amen, preis dem Herrn, das war's, Ende der Geschichte. Nee, Gott hat noch was zu sagen, deswegen, ja, und Gott hat Humor, ne? Fügt noch der 4. Kapitel hinzu. Jetzt lesen wir Kapitel 4. Und es missfiel Jona sehr. Ja, der hat so einen Hals. Ja, gesagt, es kotzt mich richtig an. Und er wurde zornig. Ha? So ehrlich, oder? So ehrlich. Er hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und er betet zum Herrn und sagt, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, er kennt Gott, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, wieder, ne? Psalm 145, ja? Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Ist ja unglaublich, diese Welt. Der kennt Gott, der weiß, wie er ist. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Das ist ungeheuerlich. Ja? So tragisch. Hört ihr, was er sagt? Lieber würde ich sterben, ja, als du Menschen Gnade erweist, der nicht es verdient hat. Ich muss die Hände über den Kopf. Lieber würde ich sterben, als dass du Menschen Gnade erweist, der überhaupt nicht verdient hat, wie dieses barbarische Volk Assyrien. Denk mal drüber nach, Leute. Ja? Und das müssen wir wirklich auch darauf achten, dass wir nicht blind sind der Gnade Gottes gegenüber. Ja? Wie werden wir blind Gottes Gnade gegenüber? Wenn wir Gnade für uns haben wollen, aber nicht für anderen, dann sind wir blind. Du brauchst Gnade, du willst Gnade haben, aber den anderen willst du nicht Gnade gewähren. Dann bist du blind. Ja? Vers 4. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Weil er wartet, dass endlich Feuer vom Himmel kommt. Ja? Eine große Show. Der sitzt da und wartet, jetzt, wann endlich diese Show losgeht. Da bestellte der Herr Gott einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinen Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Ist das Gott nicht gnädig? Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank und er wünschte, dass seine Seele sterbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Todeswunsch Nummer 2. Ja? Vers 9. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Todeswunsch Nummer 3. Wenn du in dieser Geschichte Gottes Barmherzigkeit nicht erkennst, dann weißt du auch nicht mehr, wie ich dir helfen soll. Ja? Denn an diesem Punkt möchte Jona zum, wie gesagt, zum dritten Mal sich sterben. Ich meine, das ist Wunder, dass Gott seinen Wunsch nicht erfüllt hat. Oder? Ja? Und Gott hätte auch sagen können, okay, Jona, er ist Jewish. Ja? Nein, er ist barmherzig. Vers 10. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der Großstadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh. Diese 120.000, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken wissen, ist eigentlich so laut Theologen Kinder. 120.000 Kinder. Sie sollen sterben. Kinder sollen sterben. Und eine Menge Vieh. Gott kümmert sich auch um Vieh, ne? Um Tiere. Gott versucht, Jona etwas beizubringen, ja? Indem diese Pflanzen, der über ja, einen Schaden entspendet und dann wieder entfernt. Jona, Barmherzigkeit ist mein Vorrecht, dem ich gewähren möchte, wem ich das geben will. Denn meine Liebe und meine Gnade ist unvoreingenommen. Denn alle Menschen brauchen meine Gnade und du auch. Du brauchst auch meine Gnade. Du brauchst meine Geduld. Und er in seiner Arroganz hat Gott nicht bestraft, obwohl er bestrafen könnte. Ja? Ich weiß, wir sagen, hey, wir konnten Verständnis aufbringen. Ich hoffe, dass wir dann auch wir billigen es nicht, aber trotzdem zumindest verstehen, woher Jona kommt. Weil die Assyrer hat das Volk von Jona abgemetzelt. Okay? Das ist, woher er kommt. Er wusste das. Und aber Gott hat gesagt, hey, aber deine Haltung ist, wie gesagt, darf nicht voreingenommen sein. Denn Gott ist allen barmherzig und keiner von uns hat das verdient. Aber Gott schenkt es. Und jetzt letzter Punkt, Gottes Gnade ist unbegrenzt. Ja? Psalm 118, Vers 29, preist den Herrn, denn er ist gut. Und wenn ich über Lobpreis lehre, dort steht nicht, denn mir geht's gut. Ja? Weil wenn du nur den Herrn preist, wenn dir gut geht, dann ist kein Lobpreis. Aber wenn du mitten im Bauch des Fisches Gott loben und preisen, das ist Lobpreis. Weil Gott gut ist, deswegen ist er würdig. Seine Gnade währt ewig. Ja? Es gibt keinen Moment in deinem Leben, in dem du zu Gott kommst und er aufhört, dir Gnade zu geben. Im Neuen Testament haben wir gelesen, aus seiner Fülle haben wir genommen. Du darfst nehmen, so viel du willst. Gnade um Gnade. In Christus darfst du nehmen, so viel du willst. Letzter Bibelvers, Hebräer 4, 16. Lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron des Gerichts. Der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir gehen schnurstracks auf Ende des Jahres zu, stimmt's? Und dann beginnt ein neues Jahr, 2026. Und das ist ein großartiges Buch, ja, die uns erinnert, Gottes unendliche Gnade für dein Leben. Die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Sein Erbarmen, was? Hört niemals auf. Es ist neu, jeden Morgen. Auch im neuen Jahr 2026 ist seine Gnade für dich. Amen. Für dich. Möchte dort, wo du bist, jetzt etwas neu seine Gnade nehmen. Wenn du noch nicht genommen hast, jetzt ist die Zeit, dass du Gottes Gnade, der unverdient ist, der unerwartet ist, der unbegrenzt ist, darfst du nehmen. So dort, wo du bist, wenn du magst, wenn du gerade jetzt gesagt, du brauchst diese Gnade, dann steh doch auf, nimm diese Gnade für dich. Du brauchst nicht jemanden, der jetzt dir die Hände auflegt. Du darfst dann zum Thron der Gnade kommen. Mit Freimütigkeit. Keine Scham, keine Furcht. Dort erwartet nicht ein Gericht mit Knüppel auf dich, sondern dein himmlischer Vater, der dir jetzt mit Küsse und Umarmung, Liebe, Verständnis entgegenbringt. So, wenn du magst, steh doch auf und hole deine Gnade, deine Portion Gnade, die du brauchst. So, was sagt der Heilige Geist zu dir? Streck deine Hände zum Himmel und empfange Gnade für dein Leben. In diesem Monat, auch jetzt im Dezember für das neue Jahr. Seine Gnade ist täglich für dich da. Nimm das in Anspruch. Herr, wir kommen zu dir heute Morgen als dein Volk, als deine Kinder. Herr, mit Freimütigkeit, wie dein Wort sagt, zum Thron der Gnade. Und Barmherzigkeit und Gnade zu finden. Herr, wir finden Gnade bei dir. Da ist keine Strafe, da ist kein böser Blick, kein Haue, kein Knüppel, sondern Umarmung, Küsse, Willkommen, Liebe, Verständnis. Und ich danke dir, Herr, für deine Gnade jetzt für uns als deine Kinder. Und Vater, ich bete gerade jetzt für meine Geschwister, die jetzt wirklich durch Schwierigkeiten geht, gefühlt wie im Bauch dieses Fisches. Ich bete für neue Kraft. Vater, dass sie wirklich anfangen, auch in diese Schwierigkeiten, dich zu loben, dich zu preisen, denn der Herr ist gut und seine Gnade währt ewig. Das bete ich, Vater, für neue Kraft, neue Frische, neue Stärke. Und wie sie erleben, dass sie rausgespuckt wurde. Ja, dieser Fisch wirklich zum Kotzen bringen, in Jesu Namen. Dass sie wirklich anfangen, Herr, wirklich Freiheit zu erleben, ans Land wieder zu kommen, Boden unter die Füße zu haben. So bete ich, Vater, alle, die jetzt gerade irgendwie bodenlos ist, Boden unter den Füßen bekommen. Du stellst sie auf einen Fels. Sie werden nicht mehr wanken, sondern Kraft erleben. wie ihre Füße wirklich wie Hirschen gleich, wie dein Wort sagt. Gehen von Hügel zu Hügel, von Schwierigkeit zu Schwierigkeit, mit Leichtigkeit. Ich spreche Leichtigkeit über dich aus, über euch aus. In Jesu Namen. Danke, Herr, für deine großartige Gnade. Hab den Eindruck, Gott sagte zu dir, vergiss nicht, jeden Morgen deine Dosis abzuholen. Jeden Tag brauchst du eine Dosis Gnade. Und wenn du nicht holst, dann ja, du musst es holen. Steht parat da für dich. Und Gott möchte, und Gott erinnert dich heute Morgen, komm, hol deine Dosis ab für dich. Und wenn der irgendwie schnell verbraucht, komm wieder. Da steht noch eine Dosis für dich. Jedes Mal, egal wann, egal wo. Und so segne ich euch in Jesu Namen. Amen. 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 Ihr könnt Platz